Herzlich willkommen zum Podcast von Hidden Candidates, das wertebasierte Kandidatenportal für Führungskräfte und Familienunternehmen. Wir möchten mit unserem Podcast Sie, liebe Zuhörer, informieren, unterhalten, mit unseren Gästen Ansichten teilen und Einsichten gewinnen.
Und schön, dass Sie dabei sind. Heutiges Thema: Firmenübernahmen meistern durch Brücken bauen. Es gibt jedes Jahr ca. 750 Übernahmen in Deutschland durch ausländische Unternehmen, davon 200 durch Unternehmen aus Amerika. Wie wird denn eine Übernahme überhaupt erfolgreich und wie ist das Verbinden unterschiedlicher Kulturen überhaupt möglich? Ich möchte über dieses Thema sprechen mit unserem heutigen Gast Judith Geis. Judith Geis ist die Expertin für Unternehmen, bei denen sich nach den US-amerikanischen Übernahmen alles ändert. Sie leitet seit mehr als über 10 Jahren Geschäftsführer und deren Beschäftigte in der Post-Merger Integration und kennt deren Situation aus eigener Erfahrung und vielen Übernahmeprojekten. Ich freue mich riesig auf unseren heutigen Gast, Judith Geis. Hallo Judith.
Hallo André, schön, dass ich da sein darf und ja, über mein Thema sprechen darf und den Hörerinnen und Hörern das Thema ein bisschen nahe bringen kann.
Ja, möchtest du dich kurz mal mit deinen eigenen Worten unseren Zuhörerinnen vorstellen?
Ja, zu dem, was du gesagt hast, bleibt nicht mehr viel übrig. Es ist mein Thema. Ich habe es selbst damals erlebt. Wir sind damals auch übernommen worden. Daraus ist einige Jahre später ein eigenes Business geworden. Und ja, Podcast-Kollegin bin ich auch noch. Das heißt, für die Hörerinnen und Hörer, auch da wird es bald ein Interview mit dir geben. Von dem her, vielleicht ist der Übernahme als Chance-Podcast im Anschluss an diesen Podcast für Sie interessant.
Ja, ich habe mir dieses Thema ja extra ausgesucht, Brücken bauen, The Bridge. Da wirst du sicherlich gleich etwas zu erzählen. Warum sind deutsche Unternehmen denn überhaupt ideale Übernahmekandidaten für US-Konzerne?
Ja, es ist natürlich so, wenn du wachsen möchtest und die Amerikaner mögen es zu wachsen, dann bleibt ja irgendwann nur noch der Zukauf. Und das dann auch über die Landesgrenzen hinaus. Und wir haben nach wie vor den Weltruf mit Made in Germany, darf man nicht vergessen. Wir sind das Land der Weltmarktführer oder der Hidden Champions. Das ist ja auch unsere, sage ich jetzt mal, Verknüpfung oder unsere Brücke zu unseren Themen zueinander. Und daher natürlich Deutschland absolut im Fokus. Und bevor jemand sagt, ja, aber die Chinesen kaufen mehr in Deutschland, das kann schon sein, aber ich sage, die Amis kaufen schon länger und werden es auch noch weiter tun.
Also mir ist das in den letzten 3 Jahren auch sehr stark aufgefallen in Deutschland, dass eben halt mit Private Equity aus Amerika auch sehr viele Unternehmen aufgekauft werden. Gerade im Softwarebereich ist mir das aufgefallen, wo eben halt diese Zusammenlegungen stattfinden. Ja, und natürlich, du hast ein Buch geschrieben. Ja, das möchte ich natürlich erwähnen und auch hier für unsere im Bild und Ton natürlich zeigen, die Übernahmeformel nennt sich das. Also ist vor kurzem erst herausgekommen. Praxisleitfaden, Post-Merger Integration nach einer US-amerikanischen Übernahme eben halt, ja. Ja. Ja, wie ist denn dazu gekommen überhaupt, Judith, dieses Buch zu schreiben?
Also erstmal gibt es zu diesem Thema überhaupt kein Buch. Also ich habe recherchiert und habe, also damals auch selbst, als wir betroffen waren und habe gedacht, da muss doch jemand irgendwas dazu zu sagen haben. Aber der Fokus ist immer sehr rechtlich oder vielleicht, wie stelle ich das in der Bilanzbuchhaltung dar? Wie ist es mit den Steuern? Aber meine Erfahrung nach den ganzen Jahren ist, wenn so eine Post-Merger-Integration scheitert, dann nicht an Steuern oder Bilanzierung, sondern daran, dass man im Prozess das Wichtigste vergisst, nämlich den Menschen und damit die Mitarbeiter des Unternehmens. Und gerade meine Testleser, ist jetzt fast ein Jahr her, da kam dann das Feedback, oh, wir haben viel, viel mehr bilanzbuchhalterische Themen und so weiter erwartet, das ist doch deine Hauptexpertise. Ja, natürlich komme ich aus dem Finance and Accounting, aber was nützt mir, wenn jemand bilanzieren kann, aber total unglücklich ist und mich unter das beziehungsweise das Unternehmen dann verlässt. Deshalb gerade in der Post-Merger Integration muss man auch so viel Acht geben. Und neben den harten Zahlen, Daten, Fakten darf man die softeren Seiten, sage ich jetzt mal, nicht vergessen. Und dazu soll das Buch dienen, um einfach auch dieses Bewusstsein zu schaffen. Und das andere, was der Grund war, war, ich habe über Jahre immer gehört, uns trifft es nicht. Ja? Und dann schaue ich mir einfach mal ein paar Studien an oder Statistiken an, zum Thema Nachfolgeregelungen. Also viele Unternehmen in Deutschland sind auf der Suche nach Nachfolgern. Die können nicht immer nur aus der Familie kommen, weil die nachfolgende Generation das vielleicht auch nicht möchte. Und dann braucht es einen Plan B und der kann in Amerika liegen.
Mhm. Genau. Ja, du schreibst in einem Kapitel, ich habe es natürlich gelesen, spannendes Buch, dass die Hidden Champions ein begehrtes Übernahmeziel sind. Warum denn gerade diese versteckten Gewinner?
Ja, erstmal, es sind, wie vorhin schon gesagt, wir sind das Land der Weltmarktführer, das sind meistens die Hidden Champions und zwar sind das die kleinen Produkte, die kein Endverbraucher kennt, aber total wichtig sind, zum Beispiel in der Automobilindustrie, weil ohne das dann nichts geht. Und da liegt es natürlich nahe als Konzern, wenn ich mein Portfolio erweitern will, dass ich mir genau diese Weltmarktführer genau anschaue und gegebenenfalls also mehr einkaufe.
Und die Hidden Champions sind ja im Grunde auch die Säulen der Wirtschaft, der deutschen Wirtschaft. Auch das darf man ja nun nicht vergessen. Ne? Ja. Sag doch mal, wie ticken denn eigentlich die US-amerikanischen Konzerne? Ich habe da noch nie Berührungspunkte mit gehabt.
Also erstmal würde ich gerne so anfangen, dass man unterschätzt, dass die anders sind wie wir. Ja. Mhm. Also ich lebe ich habe schon immer gelebt im Heidelberg-Mannheimer Raum. Die Amerikaner waren im Stadtbild ganz normal und einfach für uns ganz normal, dass die Nachbarn Amerikaner sind zum Beispiel. Und dann denkt man kennt die. Und man weiß, wie die ticken und stellt dann aber fest, nach so einer Übernahme, dass die Amerikaner im Geschäftsleben genauso wie wir im Geschäftsleben anders sind, dadurch anders ticken. Und natürlich stellen wir dann plötzlich fest, weil der amerikanische Kollege wohnt dann nicht im Nachbarhaus, sondern viele Stunden entfernt. Mhm. Und damit lebt er in einer anderen Zeitzone. Und da gibt es einfach ein paar Dinge, die man gut abstimmen sollte, damit auf jeder Seite sozusagen die Erwartungen klar sind und man gemeinsam eine Lösung findet, wie diese Zusammenarbeit aussehen kann. Gerade wenn man zum Beispiel 6 oder 9 Stunden auseinander ist, wie oft sieht man sich wirklich, wer reist zu wem, was sind die Anforderungen und wie können wir die übereinbringen, dass wir gemeinsam ans Ziel kommen und nicht unterwegs, Mitarbeiter verlieren, weil einfach Enttäuschungen da sind oder Erwartungen nicht erfüllt werden können.
Das heißt auch, ich glaube, es war auch ein Thema in deinem Buch, dass dann ebenfalls erforderlich ist, morgens früh oder abends spät auch noch Meetings abzuhalten. Das ist richtig, ne?
Naja, also ich würde jedem empfehlen, sich klar zu überlegen, was kann ich für eine gewisse Zeit tun und wie soll mein Arbeitsleben in Zukunft aussehen? Und ich merke gerade in der Integration, dass man am Anfang sehr viele Kompromisse eingeht, teilweise zulasten des eigenen Lebens, das heißt des Privatlebens. Man sieht die Kinder abends nicht mehr. Die Frau ruft erbost an, weil schon wieder ein Fußballspiel der Papa vermisst wurde oder auch, um jetzt nicht im Stereotyp zu bleiben, auch umgekehrt. Da ist halt ganz klar, okay, was mache ich für die Zeit, wo es jetzt hoch hergeht und wie stelle ich mir die Zukunft vor? Und dann ist klar, wenn irgendwas die ganze Zeit möglich war und plötzlich sage ich, nee, jetzt nicht mehr, wie soll der andere das verstehen? Das heißt, klare Regeln aufzustellen, was man bereit ist zu tun und wie man es zu tun ist. Es gibt Kunden von mir, da höre ich dann so Schauergeschichten wie, wir haben nachts um 2 noch einen Call. Kann man mal machen, aber sollte man nicht dauerhaft tun. Und das andere ist natürlich, man darf nicht vergessen, so sehr man sich an die Amerikaner angleicht, wir leben noch immer in der europäischen oder in der deutschen Zeitzone. Das heißt, im Zweifel geht unser Tag sehr früh morgens los, weil wir das einfach so gewohnt sind. Und wenn wir dann 24/7 durcharbeiten, dann geht es nur eine Zeit lang gut, weil auch da die Gesundheit neben dem Privatleben natürlich rebelliert.
Es ist natürlich schwierig. Also ich stelle mir es so gerade vor, ich bin eine Führungskraft. Das Unternehmen, wo ich arbeite, wird jetzt gerade übernommen und da steht vor einer Übernahme und habe natürlich dann auch irgendwo Familien, Häuschen, wie auch immer, um einfach mal dieses Bild einfach mal zu bringen. Und dann heißt es Übernahme und dann wird natürlich auch etwas verlangt. Ne? Erstmal passiert vielleicht erstmal gar nichts, wie ich das so schön gelesen habe. Aber dann geht's los und sagen, jetzt werden die Anforderungen gestellt. Und das ist natürlich auch eine Sache, was man dann auch macht. Ne? Du sprichst im Buch auch von Clash of Culture, diese unterschiedlichen, wenn die unterschiedlichen Kulturen zusammentreffen. Ne? Was rätst du denn da? Wie geht man denn da vor?
Also optimalerweise, wenn man nichts hört, ist es ja so, dass man nicht abwarten muss, bis der andere anfängt zu sprechen, sondern ich kann selbst anfangen zu sprechen. Das heißt, ich kann die Anforderungen klären, wenn noch kein Stress ausgebrochen ist und kann mich dann, wunderweise, auch vorbereiten. Das heißt, ich kann erste Maßnahmen gerade als Führungskraft in die Wege leiten. Das heißt, ich agiere und reagiere nicht die ganze Zeit. Das ist eines der Themen, ja, was die Führungskräfte wirklich ja dann auch beschäftigt, weil sie das Gefühl werden, sie werden getrieben die ganze Zeit. Das Thema ist meistens, dass man diese ruhige Zeit dann denkt, oh, jetzt haben wir noch ein bisschen Ruhe, aber man nutzt sie nicht wirklich. Und Nutzen ist ganz, ganz vielseitig. Also einmal das Verständnis, wie sind denn die Amerikaner überhaupt? Und das andere ist, zu Verständnis gehört natürlich Verstehen im klassischen Sinne, nämlich dass wir auch ein Sprachthema haben. Wenn du 5 Leute fragst, wie ihr Englisch ist, ist zwischen gut und Schulenglisch alles dabei. Wenn du dann aber denjenigen mal wirklich auf Englisch ansprichst, dann erlebst du Überraschungen. Und die solltest du im besten Fall im Vorfeld haben. Das heißt, gegebenenfalls wirklich Tests machen mit den Mitarbeitern. Und zwar nicht, um sie zu testen, sondern um zu schauen, wie kann ich dafür sorgen, dass meine Mitarbeiter optimal vorbereitet sind für das, was da auf sie zukommt.
Ich hatte gestern noch eine Aufnahme über Kommunikation, ging es. Also um deutsche Kommunikation als solches, die ist schon schwierig genug. Ja, aber wenn jetzt auch eine Fremdsprache noch hinzukommt, Englisch haben wir alles schon gehabt, aber das ist ja wahrscheinlich auch noch dann Fachchinesisch, also Fachenglisch beziehungsweise Amerikanisch, auch wieder etwas anders gelagert. Man muss sich erstmal einfühlen, eingrooven, sage ich jetzt mal, in die Sprache. Und dann wird natürlich auch von dir sofort der Rapport verlangt, der Report. Jetzt müssen die Zahlen irgendwo stimmen, aber auch die Argumentation. Und wenn ich mich nicht gut ausdrücken kann, zwar möchte, ist es natürlich schwierig. Und immer mit einem Dolmetscher zu arbeiten, wird auch schwierig. Und Siri ist noch nicht so weit, ne?
Definitiv. Ich hatte eine, das werde ich nie vergessen, eine Teamleiterin, die einfach, nennen wir es mal, einen Heidenrespekt vor den Amerikanern hatte. Das heißt, gefühlt war ihr Englisch in dem Moment weg, wo einfach der Amerikaner auf sie zukam. Die konnte per E-Mail alles super, aber in den Calls war es dann schwierig. Und dann sozusagen bin ich eingesprungen, habe immer übersetzt, zumindest am Anfang. Und dann habe ich aber ihr auch gesagt, wir müssen dahin kommen, dass du das alleine kannst, ja. Oder aber auch Beispiele, wie es dann leider ausgehen kann, zu dem Übersetzerin oder Dolmetscherin in dem Fall, 30 Jahre im Unternehmen, die Leiterin Buchhaltung, die in Calls den Azubi an die Seite gestellt bekommt, dass er für sie übersetzt. Ganz ehrlich, für einen Azubi nicht gut und für die Leiterin Finanzen oder Buchhaltung auch nicht. Am Ende war das der Knackpunkt, warum sie nach 30 Jahren, und das ist immer nach wie vor unglaublich für mich, das Unternehmen verlassen hat. Und zwar rein die Sprachbarriere. Wobei ich ganz ehrlich sage, natürlich wirst du nicht von heute auf morgen fließend, aber es ist einfach wichtig, dass man das Thema nicht unterschätzt und dafür dann Maßnahmen trifft. Ja.
Also Maßnahmen könnte dann zum Beispiel sein, ich sag mal, ich hole mir jetzt einfach mal nicht einen Dolmetscher, sondern einen Englischlehrer dabei, der mich 1:1, also 1:1 Coaching finde ich ja sowieso extrem wichtig für einen jetzt in diesem Punkt. Und der hilft jetzt auch nicht ein Volkshochschulkurs. Nichts dagegen, sage ich jetzt mal einfach. Aber der bringt einen jetzt in dem Moment ja nicht weiter. Und wir wollen ja jetzt nicht 365 Tage warten, sondern es muss ja irgendwo eine Punktlandung sein. In 3 Monaten geht es zum Beispiel los. Man hat ja so ein bisschen, hat man ja so eine Welpenfrist, sage ich jetzt mal einfach, vielleicht, ne, dass man sich irgendwo vorbereiten kann. Und das ist sicherlich ein Punkt. Oder hättest du noch etwas anzufügen, was man noch machen könnte?
Also ich nehme gern mich als Beispiel, was ich damals gemacht habe, als klar war, dass ich viel, viel mehr Englisch sprechen muss und ja, vielleicht meinem eigenen Anspruch da nicht gerecht wurde. Ich habe dann wirklich das gemacht, was du eben gesagt hast. Ich habe mir einen Trainer gesucht, einen Englischtrainer, habe einen Intensivkurs gemacht, irgendwie ja 40 Stunden in, keine Ahnung, 40 Tagen, also wirklich diesen Fokus dann gehalten, um dann wirklich so weit zu sein, dass ich mich sicherer gefühlt habe. Was ganz oft passiert ist, dass man dann, wenn man unsicher ist, auf Englisch immer sagt, ja, mein Englisch ist nicht so gut. Das heißt, der hört es dann in jedem Call, mein Englisch ist nicht so gut, sondern nee, der hört, du hast eine Fremdsprache gelernt und du ja, versuchst dein Bestes, und dann ist er auch sehr offen dafür, weil das Gerücht geht ja um, dass die Amerikaner nicht so gerne Fremdsprachen sprechen oder Fremdsprachen lernen. Was aber auch so nicht immer stimmt. Also auch da gebe ich immer die Vorsicht, wenn man denkt, vom Amerikaner Deutsch sprechen zu können und im Zweifel über ihn zu sprechen, mal davon abgesehen, dass das sowieso meiner Meinung nach nicht geht, aber unterschätzen Sie nicht, wie schnell es mal passieren kann, dass ihr Gegenüber Deutsch kann oder zumindest versteht. Warum? Weil sie vielleicht nicht die einzige Tochtergesellschaft sind, die im Portfolio ist. Und wenn die das regelmäßig hören und begleiten, dann verstehen die über kurz oder lang schon einiges. Und ja, also da nach wie vor sehr unterschätzt, aber wichtiger denn je. Und natürlich, wenn wir jetzt über die Hidden Champions sprechen, sie arbeiten international und so weiter, aber es ist dann schon nochmal was anderes, wenn die Geschäftssprache, die Hauptgeschäftssprache wirklich auf Englisch wechselt.
Ja, aber jetzt habe ich diesen Englisch-Trainer, Trainerin habe ich jetzt genommen, die hat mich jetzt 30 Tage richtig geschliffen im Englisch und ich kann jetzt auch schon viel mehr Paroli bieten in meinen Reporten, in meinen Ansprachen, in meinen Konferenzen, das ist alles gut. Aber wie sieht es denn da mit der Kultur aus? Da ticken die doch schon ein bisschen anders. Fangen die auch morgens um 8 Uhr an, so German-like, 8 Uhr morgens sind alle im Büro?
Also das kommt darauf an, wie international sie geprägt sind. Das heißt, wie sie über die Jahre das handhaben. Beim Internal Audit Director, mit dem ich mal zusammengearbeitet hatte, der hat nicht nur die EMEA-Region, sondern auch APAC und so weiter gehabt. Bei dem hat man gedacht, der ist 24-7 wach. Ja. Es kommt sehr, wie auch in Deutschland, drauf an. Nicht jeder Deutsche fängt um 8 an. Auf der anderen Seite sind wir Deutschen dann verwundert, wenn der Kollege, weil er viel mit Amerika zu tun hat, plötzlich erst um 10 oder 11 Uhr einläuft. Ja. Zum Thema Kultur ist es natürlich auch, wenn wir bei der Sprache sind, die Amerikaner sind es gewohnt, eine sehr deutliche Sprache zu sprechen. Das heißt, sie geben knallharte Vorgaben und die sind dann auch einzuhalten. Und gerade gestern hatte ich bei meinem Kunden die Diskussion, da hatte dann ein Mitarbeiter gesagt, ja, ich lasse die Frist jetzt erstmal ablaufen und dann kommuniziere ich. Ja, kann man so machen, wenn man das möchte, aber das macht man auch im Zweifel nur 1-2 Mal, weil die Amerikaner schlicht und ergreifend erwarten, dass man ein quasi Early Warning, also wir haben hier ein Problem, zumindest nach außen sendet. Und das ist gerade nach der Übernahme ein Thema, dass wenn Dinge nicht so laufen, das ist ja kein Problem, es gibt ja meistens auch Gründe dafür, dass man die rechtzeitig vorwarnt, dass man an Plan Bs arbeiten kann und vor allem, dass man auch daran arbeitet, auch mal die ja, unangenehmen Dinge anzusprechen, weil das natürlich dann auch wichtig ist. Wie reagiert der andere? Was ist dem anderen wichtig? Wie stark will er eingebunden werden? Ja? Der klassische, ich sage jetzt mal die deutsche klassische Ingenieurskunst, 100% muss oder 150% muss alles fertig sein, bevor ich damit nach außen gehe. Und der Armee sagt, die arbeiten scheinbar gar nicht dran, ich höre gar nichts davon. Ja? Wo man dann sagen muss, okay, wie will der amerikanische Kollege, dass wir zukünftig zusammenarbeiten? Was braucht der, um sich sicher zu fühlen und nicht, wie bei schon Kunden von mir passiert, dass der Kollege in Amerika so verunsichert war aufgrund eines Telefonates, dass er sich gedacht hat, jetzt muss ich aber mal hinfliegen und am nächsten Morgen stand er vor der Tür. Also da ist dann der weit entfernte amerikanische Kollege manchmal näher, als man denkt. Und ich sage immer, versuchen Sie zu vermeiden, dass Sie zu viel Besuch aus USA bekommen, weil natürlich braucht er Aufmerksamkeit. Das heißt nicht, die Kollegen sollen nicht kommen, aber Überraschungsbesuche, ja, also da bin ich nicht so Fan von, weil meistens gibt es dafür einen Grund. Das heißt, in dem Fall war es, ein Junior Controller hat eine falsche Antwort gegeben, unwissentlich, und daraufhin stand im Raum, dass unsere Zahlen nicht stimmen würden. Und ja, wie gesagt, am nächsten Tag stand er da und hat uns schon erwartet, weil er das jetzt mal genau klären wollte. Ja. Und da ist es halt einfach wichtig, dass man, so offen man auch kommuniziert, wie soll ich sagen, also man soll den Mitarbeitern nicht sagen, dass sie nicht reden sollen, aber vielleicht sollten sie nur dann sprechen, wenn sie es wirklich wissen.
Du hast ja diese Themen sehr schön im Buch zusammengefasst, beziehungsweise auch sehr gut strukturiert. Und da sprichst du von 9 Bausteinen. Ja. Was erwartet denn dem Leser, der Leserin, was erwarten diese 9 Bausteine? Was sind denn da Inhalt von diesen 9 Bausteinen?
Also für mich wäre es zunächst wichtig zu erklären, warum es Bausteine sind und keine Schritte, weil normalerweise gibt es ja den 5-Schritte-Plan, den 10-Schritte-Plan, so kommen sie durch. Das Thema ist...
Den habe ich auch so vermisst, den habe ich schon richtig vermisst. Ich denke, aber
Bausteine ist auch genau. Cool. Also gerade, dass es zu den Bausteinen gekommen ist, hat folgendes Thema. Wir können nicht normale Schritte abgehen. Du hast es vorhin auch schon mal angedeutet. Von jetzt auf gleich ist da ziemlich viel los. Und das Problem zusätzlich dazu, es ist gleichzeitig los und Schritte sind eine Abfolge. Das heißt, wenn man Schritte erwartet nach einer Übernahme oder im Übernahmemarathon, dann werden die nicht kommen, weil wir haben natürlich einen Startpunkt mit der Bestandsaufnahme. Das heißt, wo stehen wir eigentlich und wie ist eigentlich die Situation? Und wir haben irgendwann mal einen Abschluss. Aber dazwischen sind natürlich auch andere Bausteine in dem Fall wichtig, wie zum Beispiel die Personalabteilung. Ja? Alles, was sich rund um den Mitarbeiter dreht, ist nicht außer Acht zu lassen, weil meine schönsten Pläne sind nichts, wenn ich unterwegs so viele Mitarbeiter verliere und dadurch natürlich auch Zeit verliere, weil ich neue Mitarbeiter finden und onboarden muss. Die Frage auch, brauche ich externe Unterstützung oder nicht, sollte man sich frühzeitig stellen, weil die Experten nicht gerade darauf warten, dass man anruft. Das heißt, wie kann ich mich frühzeitig auch da vorbereiten? Und dann, je nachdem, wo ich mich im Prozess befinde, dann zu sagen, was brauche ich, wie viel brauche ich davon und was kann ich tun, dass meine Mitarbeiter, die natürlich auch noch ihr normales Tagesgeschäft haben und das Projektgeschäft dazu noch, dass man das vernünftig aufteilt und so natürlich auch die Mitarbeiter optimal einsetzt. Ja. Wir haben das Thema Beziehungsaufbau und da meine ich natürlich auch den Beziehungsaufbau zwischen den Amerikanern und den Deutschen, aber auch Beziehungsaufbau beispielsweise zu anderen Tochtergesellschaften. Weil es ist oft so, dass jeder denkt, er müsste das Rad neu erfinden. Aber warum sollte ich das, wenn es jemand gibt, der genau in dieser Umgebung das schon mal gemacht hat und in der Regel, so habe ich die Erfahrung gemacht, sehr dankbar ist, einfach auch sein Wissen teilen zu können, weil man ist ja auch stolz, was man da geschafft hat. Wir brauchen natürlich, da so eine Übernahme nicht gerade so nebenbei läuft, wir brauchen natürlich einen Projektplan und müssen das Verständnis haben, dass es damit auch Zeit, Energie und natürlich auch Geld kostet. Und wir haben ganz tolle Mitarbeiter und die stecken wir am besten in Erfolgsteams, weil wir ja wollen, dass das Ganze zum Erfolg geht. Und da nimmt man natürlich die Besten. Und wie es immer so ist, die Besten sind in vielen Projekten involviert. Aber dieses Projekt sozusagen der Übernahme sollte natürlich auch vom Management heraus das Top-Thema sein. Und das sollte klar kommuniziert werden. Nicht zu vergessen, neben den Erfolgsteams, jeder Einzelne im Rahmen der Übernahme ist wichtig. Das heißt, die Mannschaft, ich möchte jetzt nicht Sportvergleich überstrapazieren, aber ohne die Mannschaft, also es ist nicht der Trainer, der immer die Fehler macht, sondern es ist sozusagen das ganze Team, das letztendlich dafür sorgen muss, letztendlich, dass man zum Erfolg kommt. Wir müssen uns klar sein, dass wir immer im Blick halten müssen, wo stehen wir und wo wollen wir weiterhin stehen als nächsten Baustein. Und natürlich ganz wichtig, wir sind alle Gewohnheitsmenschen. Das heißt, wir brauchen Routinen. Wir können nicht jedes Mal von Neuem anfangen. Für die Routinen brauchen wir gegebenenfalls Dokumentation, vielleicht mal mehr Geduld, um wirklich was Vernünftiges aufzusetzen. Wir hatten auch im Vorfeld gesagt, ne, man braucht Prozesse. Das erspart, nochmal drüber nachdenken zu müssen, was muss ich denn jetzt noch alles machen, weil dann kann ich im Endeffekt nachgucken. Brauche ich das irgendwann noch? Nein, brauche ich nicht, aber vielleicht der neue Kollege, der mich unterstützen soll und dann gebe ich ihm die Dokumentation, er kann Dinge relativ schnell ohne mich und entlastet mich dadurch auch schneller. Und letztendlich ganz, ganz wichtig, weil man, jedes Projekt muss einen Abschluss finden und dieser Abschluss muss auch gefeiert werden. Also gerade wir Deutschen, wir neigen dazu, dann zum nächsten weiterzugehen, anstatt mal zu sehen, was wir geleistet haben. Und dann wird es auch so sein, irgendwann hat sich die Kultur auch angepasst. Das fängt bei der Sprache, sind wir wieder dabei an, wenn man dann wie selbstverständlich die amerikanischen Begriffe benutzt und so seinen eigenen Weg und so ein eigenes Feeling in diesem neuen Konzernumfeld findet.
Ja, da sprichst du das Richtige an. Also du gibst dem der ganzen Projekt gibst du eine Struktur. Und ein Projekt sollte natürlich nicht einfach so ein Management bei Teebeutel sein, einfach immer wieder reinhängen, sondern erstmal eine Struktur geben. Und wenn wir diese Struktur verlassen, ist nicht schlimm. Wir haben immer wieder diesen roten Faden, den man ablaufen kann, dann zwischen diesen Bausteinen, so verstehe ich das wenigstens, damit wir da eine bestimmte Grundordnung finden in diesem Chaos, der natürlich losgetreten wird in dem Moment. Und dann habe ich auf jeden Fall Haltestellen, Meilensteine, die ich dann entsprechend dann irgendwo dann doch bespielen kann. Und ich denke mal, das sollte im Grunde jedes gute Projekt sollte das haben. Und das Problem ist ja immer an Projekten, man fängt damit zu spät an. Ne? Das ist einfach so. Ne? Und ich möchte dann auch die Columbo-Methode einwerfen. Ach, was mir einfällt, das ist unser heutiger 50. Podcast übrigens, das habe ich am Anfang noch gar nicht erwähnt, ne? Aber den wollen wir dann natürlich auch gleich dann feiern. Ne? Hast recht, wir feiern eigentlich viel zu wenig.
Ja, das tun wir.
Wie ich herausgehört habe, Judith, ist, dass also ein Übernahmesprint nicht so einfach geht. Wie lange dauert denn erfahrungsgemäß so ein Marathon?
Also in der Regel 9 bis 12 Monate. Also es geht schon etwas länger. Und warum 12 Monate? Weil danach kommen natürlich Dinge wieder. Ne? So klassisch nach einem Jahr, okay, dann machen wir das, dann machen wir das. Dann hat sich alles mehr gesettelt, was nicht heißt, dass es nicht natürlich noch Neues gibt. Aber ja, da darf man sich gerne drauf vorbereiten. Auch das, diese Wahrnehmung, das ist kein Projekt, das irgendwie in 4, 8 Wochen erledigt ist. Und gerade diese Übernahme hat ja viele Teilprojekte, unter anderem die Implementierung von SOX, die aber dann zu einer Routine übergeht. Das heißt, es ist leider keine Grippe, die irgendwann vorbeigeht, sondern es wird uns oder wird das Unternehmen zumindest ein Leben lang begleiten. Und ich möchte noch mal kurz drauf eingehen, was du davor auch noch gesagt hattest. Du sagtest die 9 Bausteine und auch, dass man sozusagen einen gewissen Ablauf dann auch braucht, wie man das macht. Und das ist die eigentliche Übernahmeformel. Ne? Also ich stimme mich ab, ich passe an, gleiche ab, ob alles so eingetroffen ist und dann geht das Ganze wieder von vorne los. Weil als ich wirklich das Thema, also mir war klar, es muss eine Übernahmeformel sein, aber dann war für mich dann auch ganz schnell klar, in jedem einzelnen der Bausteine habe ich diesen Prozess. Das heißt, es ist immer rollierend und ich muss schauen, auch wie die Abhängigkeiten zwischen den Bausteinen sind. Und wirklich, ja, einfach bewusst sein. Manch einer sagt, okay, die externe Unterstützung ist überhaupt nicht mein Thema, weil wir haben Leute, die kommen vom US-Konzern, das läuft alles oder ähnliches, ja. Wo man wirklich sagt, es ist ganz, ganz individuell. Auch natürlich die Muttergesellschaft ist individuell, weil dann viele sagen, ja, aber meine Mitarbeiter haben schon für US-Konzerne gearbeitet. Auch da, Vorsicht, die gehen dann von dem aus, was sie erfahren haben. Und wer weiß, ob der neue Arbeitgeber oder der neue Mutterkonzern auch so ist. Also viel, ja, von den Annahmen weg hin zu Fragen und damit Kommunikation, so wie du es auch eingangs schon gesagt hast. Also es geht wirklich Fragen, 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 nicht zu viel annehmen, nicht denken, man weiß alles besser, weil das kommt bei den Amis auch nicht so gut an. Aber auch eigene Ideen, eigene Lösungsansätze einbringen und nicht so, ja, wir haben hier ein Problem. Ja, okay, wie gedenkst du das zu lösen? Mhm. Also mit Lösungen kommen, um letztendlich ja einfach zu zeigen, was wir hier in Deutschland dann auch für den Konzern leisten und letztendlich ja für die Mitarbeiter, gerade dein Thema auch, natürlich ideal, um die eigene Expertise zu zeigen und die nicht nur in den Hallen in Deutschland sozusagen, sondern bis nach USA und damit natürlich eine Vielzahl von Möglichkeiten, die gerade für Mitarbeiter von Hidden Champions dann auftauchen, die dann weltweit Karriere machen können, wenn sie das wollen. Ja.
Genau. Es gibt immer zwei Seiten der Medaille, ne? Und auf die andere würde ich jetzt gerne auch nochmal zu sprechen kommen. Also häufig
schon
werden
vermutet.
Häufig werden ja nicht nur Produktpaletten bereinigt, sagen, brauchen wir nicht mehr. Ich sag jetzt mal die Hopper oder Topper, die werden hervorgestellt, aber auch die eben halt nicht so gut laufen, die werden bereinigt. Aber das könnte natürlich auch für das Personal, für die Beschäftigten gelten. Ja, Ängste entstehen natürlich, was soll jetzt passieren? Ich habe ja eingangs gesagt, was ist jetzt mit meinem Häuschen, weil ich noch abbezahlen muss? wenn ich jetzt hier irgendwo rausgekickt werde, ne? Welche Möglichkeiten und Tipps hast du denn für die bald vakanten Mitarbeiterinnen?
Also erstmal ist ja die Frage, unbenommen, dass man Angst hat und dass man sich Sorgen macht. Natürlich ist es eine neue Situation. Die andere Sache ist, was ich erlebe, dass man so viele Szenarien im Kopf hat. Deshalb habe ich eben auch eher die Chancenseite angesprochen. So viele Szenarien im Kopf, dass ich mich damit auch lähme, um eventuell interne Möglichkeiten zu sehen, die vorher für mich nicht da waren. Und auch da ist es dann so, wenn ich da die Chancen sehe, dann kann ich daran arbeiten und meinen Fokus da, sage ich jetzt mal, darauf hinlegen. Natürlich ist es so, es wäre ja fatal zu glauben, dass keine Mitarbeiter gehen müssen. Oder andersrum, vielleicht entscheiden Sie sich auch als Mitarbeiter oder Führungskraft, das ist nicht mehr mein Unternehmensumfeld, in dem ich arbeiten will. Also viel bei sich zu bleiben. Wobei natürlich, da sind wir wieder bei kulturellen Dingen, Hire and Fire als großer Begriff, natürlich auch darauf einstellen, was wäre vielleicht, wenn es hier jetzt nicht weitergeht. Und ich muss ganz ehrlich sagen, Sie erleben in relativ kurzer Zeit sehr viel. Das heißt, Sie haben auch ganz viele Sachen, die Sie neu verbuchen können als Qualifikationen, gerade wenn es dann dort nicht weitergeht, um dann offen zu sein für neue Arbeitgeber und vielleicht ein Skillset neu mitzubringen, das Sie vorher gar nicht hatten.
Ja. Und ich habe auch noch einen Tipp. Ne? Du kannst dir schon denken, welcher Tipp da kommt. Ne? Dass man sich erstmal Gedanken macht selber, was will ich denn überhaupt? Was will ich jetzt überhaupt erreichen? Will ich da bleiben? Will ich das wirklich mitmachen? Will ich da Karriere machen? Oder ist es überhaupt nicht mein Ding? Ist ja auch kein Thema. Aber erstmal, ich glaube, bei Führungskräften ist es oftmals so, dass sie gar nicht wissen, was sie wollen, weil sie vielleicht gelähmt sind durch die Angst, ja. Aber dafür haben wir unser Portal Hidden Candidates, ja, wo wir auch erstmal ganz anonym erfassen können, das eigene Profil, um dann weiter zu gucken und auch zu überlegen, was möchte ich überhaupt? Wo liegen meine Werte? Was möchte ich in den nächsten 3 bis 5 Jahren überhaupt haben? Und das ist erst nochmal eine Unterstützung, um erstmal klar zu werden. Und ich finde, Klarheit ist ein ganz wichtiges Wort irgendwo. Wo will ich denn überhaupt dann in Zukunft hin? Und wenn es alles klar ist, dann ist der Weg, glaube ich, nicht mehr so steinig, sondern viel, viel einfacher als solches.
Genau, der harte Teil des Weges ist rauszufinden, was man will, die Schritte dann zu gehen. Und es können ganz kleine am Anfang sein, sind dann nicht mehr so das Thema. Ja, aber du sprichst einen viel wichtigeren Punkt auch noch an. Das muss keiner alleine tun, weil wir sind ja immer, wir machen alles selber und wir brauchen ja keine Hilfe. Ganz ehrlich, ja. Es schadet nicht, sich jemanden an die Seite zu nehmen, der die Erfahrung hat, der dann gemeinsam eben diese Gedanken durchgeht. Wie geht es für mich weiter? Natürlich, diese Veränderungen, die da kommen, die können Sie mögen oder auch nicht, aber keiner muss wo arbeiten, in meiner Welt, in meiner Vorstellung, wo er nicht arbeiten will. Ja? Und dann gilt es daran, Lösungen zu finden, anstatt zu einem dieser Kollegen zu werden, jeder von uns kennt, die irgendwie nur jammern, aber trotzdem in 5 Jahren noch an derselben Stelle sind. So Leute, das geht auch anders. Und deshalb einfach Hilfe suchen.
Genau, und die blockieren, die immer jammern und rumnörgeln. Das kostet auch Kraft, das kostet auch Energie für die anderen, ja, weil man jeden Tag das andere, und man kommt immer wieder in diesem Reigen natürlich rein und denkt nachher irgendwo dann genauso, ja, weil man das nämlich jeden Tag eben halt hört und man kopiert das im Endeffekt dann auch oder spiegelt das sogar und ist dann selber nachher unzufrieden.
Genau. Du sprichst da nochmal einen Punkt an, den ich hier jetzt auch nochmal so ein bisschen ausführen will, ist, passen Sie drauf auf, mit wem Sie reden. Also gerade wenn Sie wissen, die Runde, die da in der Kaffeeküche steht, die ist eher destruktiv als positiv. Sie müssen sich nicht dazustellen, sondern holen Sie sich den Kaffee einfach ein bisschen später. Die anderen Sachen, natürlich Ihr Umfeld ist für Sie da, aber immer das Rumgejammer will auch keiner hören. Ne? Also da auch wirklich vielleicht eher mit Fragen auf die anderen, was würdest du an meiner Stelle tun, anstatt zum 5. Mal dieselbe Geschichte zu erzählen, wie böse doch der neue Mutterkonzern ist. Ja? Das andere ist auch, viel wird unterstellt, was da jetzt alles kommt, also wenn neue Regeln kommen und so weiter. Ja, die krempeln hier alles um und die wissen uns nicht zu schätzen und so. Und dann sage ich immer ganz ruhig. Überlegt mal, auch bei anderen Unternehmen, wenn jemand ein anderes Unternehmen kauft, auch die ändern was. Es ist keine Sache, die für den Amerikaner gleich ist. Also die nur der Amerikaner so macht. Und dann ganz losgelöst das Thema. Und nein, es ist nicht 1:1 vergleichbar. Aber wenn du eine Immobilie kaufst, ein Haus, Wohnung, lässt du alles, wie es ist? Nein, lässt du nicht. Und das ist vielleicht einfach nochmal übertragen, ein Beispiel, das liegt nicht an jemandem persönlich, dass diese Änderungen kommen. Es kann gesetzliche Vorgaben sein, es kann einfach eine Unternehmenskultur sein, die man reinbringt. Es kann einfach sein, dass Richtlinien gelten aus verschiedenen Gründen, die nicht heißen, dass die Amerikaner alles vorschreiben würden, aber letztendlich die Vereinheitlichung im Konzern ist unabdingbar. Weil gerade wenn du ein größerer Konzern bist, du kannst ja nicht für jede Tochtergesellschaft eine Ausnahme machen oder viele Ausnahmen. Die andere Sache ist natürlich, wie kommuniziere ich diese Veränderung? Und da auch der Aufruf an die Führungskräfte, so offen wie möglich zu sein. Das heißt, nicht, sage ich jetzt mal, immer nur in den Meetingräumen verschwinden und danach mit rotem Kopf rauskommen und das mit den Mitarbeitern nicht teilen. Oder ganz am Anfang zu sagen, ja, es wird sich hier nichts ändern. Also ganz ehrlich, das ist schon mal eins, was klar ist. Die Übernahme wird Dinge verändern. Wird es besser, wird es schlechter? Ich würde sagen, es wird anders. Und man muss sich dann überlegen, wie kann man mit dem anders dann auch leben? Und das andere ist natürlich, wenn ich mal als Führungskraft auch nicht weiß, wie es weitergeht, wer nimmt Ihnen die Möglichkeit, einfach zu sagen, ich weiß es gerade nicht? Das ist ehrlicher, als zu sagen, sozusagen, ich wüsste alles. Und enttäusche damit die Mitarbeiter. Eines der größten Enttäuschungen, auch warum Mitarbeiter das Unternehmen verlassen ist, weil sie sich schlicht und ergreifend verarscht fühlen, wenn jemand vorher sagt, es wird sich nichts ändern und dann stellen die Amis plötzlich die Bude auf den Kopf.
Ja. Das stimmt.
Und das ist auch, wie gesagt, es ist natürlich zwiegespalten. Als Führungskraft will man ja vielleicht auch keine Schwächen und so weiter zeigen, aber seit wann ist es eine Schwäche, einfach mal zu sagen, ich weiß es nicht. Oder ich kann es dir nicht sagen, ich kann es versuchen rauszufinden, aber ich habe noch kein klares Bild. Also die Führungskräfte haben da schon die, sage ich jetzt mal, Aufgabe, auch die Sicherheit ins Team zu geben. Und selbst wenn man selber mal unsicher ist, auch das kann man zugeben. Die andere Sache, liebe Mitarbeiter, die Führungskräfte müssen nicht immer alles selbst lösen, sondern auch als Mitarbeiter kann man natürlich Impulse bringen, wie Dinge sich vereinfachen lassen. Und dass man das gemeinsam macht, weil das ist auch wie wir vorhin schon sagten, mit dem Marathon. Du läufst den nicht von heute auf morgen, du bereitest den vor. Optimalerweise läufst du mit jemandem anderen. Und wenn wir Deutschen sozusagen im Unternehmen uns dann gegenseitig bekriegen, dann haben wir ja noch eine Baustelle. Also von dem her ist es wichtig, da auch Einheit zu zeigen und deshalb auch das Begriff Mannschaft anstatt Belegschaft, dass wir da gemeinsam, jeder mit seinen Stärken, gemeinsam am Erfolg arbeitet.
Ja. Ja, also ich würde sagen, liebe Judith, wir haben uns jetzt, glaube ich, mit diesem Thema so richtig warm gelaufen. Wir können jetzt im Endeffekt den Marathon wagen, vielleicht sogar den Sprint. Herzlichen Dank erstmal für diese Informationen. Ich habe dieses Buch, die Übernahmeformel, gelesen. Ich fand es toll und ich finde, es kann nicht nur diese Bausteine, können nicht nur für eine amerikanische Übernahme als solches verwendet werden, sondern auch für eine Übernahme als solches. Auch deutsche Unternehmen hätten dann diese neuen Bausteine, wo man sich eben halt im Endeffekt einen Leitfaden ranziehen kann, ja, der ebenfalls genauso wirkt, weil das nämlich alle Themen im Endeffekt sind, die für eine Übernahme entsprechend gut sind. Also ich empfehle dieses Buch ebenfalls für Übernahmen innerhalb von Deutschland, weil es auch hier immer wichtiger wird. Zu Anfang hast du ja auch erzählt, dass immer mehr Unternehmen, das sind über 100.000 in den nächsten Jahren vor dem Ausstehen, weil kein Nachfolger gibt, ja. Deshalb auch meine Empfehlung nochmal für dieses Buch. Ein wertvolles Gespräch mit einer einfachen Formel, liebe Judith. Herzlichen Dank für das Gespräch und du erhältst natürlich in den nächsten Tagen, das geht Richtung Heidelberg, einen Kaffeebecher und darauf steht, liebe Judith, du bist wertvoll.
Sehr gut, vielen Dank, da freue ich mich.
Ja, alles klar. Herzlichen Dank nochmal fürs Gespräch. Bis dahin alles Gute mit dem Buch.
Danke dir. Tschüss.
Tschüss.
Wenn Ihnen, liebe Zuhörer, der Podcast gefallen hat, abonnieren und teilen Sie ihn bitte in Ihrem Netzwerk und erzählen es Ihren Freunden und Kollegen. Vielen Dank dafür. Weitere Infos im blog.hiddencandidates.com.